England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und willkommen. Ich sage ja immer gerne, jedes Land hat so seinen ganz eigenen Klang. Was ist aber eigentlich der typische Klang von England, des Vereinigten Britischen Königreichs? Mein Kollege Klaus Behling hat den berühmten englischen Film- und Klassikkomponisten Dr. Richard Blackford dazu getroffen und befragt. Und Richard Blackford hat darauf auf verblüffende und spannende Weise geantwortet.
Ich bin fest davon überzeugt, lieber Alex, dass jeder, der England liebt, einen bestimmten Sound, einen Klang von England im Kopf hat. Glaubst du das auch?
Ja, klar. Die meisten von uns sind ja Ohrenmenschen. Ein typischer britischer Klang kann alles sein. Eine spezielle englische Musik, die Ansagen der Londoner U-Bahn, vor allem natürlich die 5 Glocken von Big Ben.
Na, die sind sowieso die Krönung. Ich möchte mich heute aber ein bisschen mit dem musikalischen Klang Englands befassen. Dazu haben wir ja alle garantiert viele, viele Melodien im Kopf. Du hörst die Beatles oder Elton John und schon fällt dir dein erster Besuch in London ein. Du erinnerst dich an Londoner Musicals, an eine Englandreise, auf der du oft Adele gehört hast oder etwas Klassisches von Elgar. Ist das nicht so?
Ja, genau so. Wir beide, und das können wir ruhig mal zugeben, hören unterwegs im Auto oft den englischen Classic FM mit all diesen grandiosen Titeln. Ja, das ist für mich zum Beispiel ein besonderer Klang Englands.
Ob wir beide recht haben, lieber Alex, das habe ich einen ganz besonderen Gast gefragt, nämlich unseren lieben Freund, den Komponisten Richard Blackford. Richard gehört ja seit Jahrzehnten zu den Großen der britischen Komponisten. Er hat unendlich viele internationale Filmmusiken komponiert, darunter für über 100 Bilderfilme. Seine Chor- und Orchesterwerke der neuen Klassik werden von der BBC und in vielen Ländern aufgeführt und er ist der Präsident des Bournemouth Symphony Chorus. Liebe Richard, wie schön, dich mal wieder in München zu treffen. Hattest du hier eine Aufführung?
Klaus, es ist schön, dich wieder zu sehen auf diesem wunderbaren sonnigen Tag in München. Ich kam heute von Schloss Elmau und gestern hatte ich eine Uraufführung von einer Violinsonate, gespielt von der jungen Violinistin Clarissa Bevilacqua, italienisch, 24 Jahre alt, aber ein Rising Star, ganz bestimmt. Und das war ein Teil des Festivals in Schloss Elmau. Das ist der Brainchild von der weltbekannte Cellist Gauthier Capucin.
Dein Werk wurde ja kürzlich sogar vor der spanischen Königsfamilie aufgeführt, wie ich weiß. Wie war das denn?
Ja, das war wirklich ein Abenteuer. Ich und meine Frau haben ein Haus in Mallorca gekauft vor 7 Jahren und ein spanischer Dirigent war in Kontakt mit mir und hat gesagt, er kannte ein Stück von mir, Mirror of Perfection, und möchte eine besondere Charity-Performance geben im Dom Palma. Und die Königin Sophia, Königin von Spanien, würde dabei sein. Und es war einer der Höhepunkte meines Lebens. Meine Tochter war da, meine Frau Claire, und natürlich haben wir die Königin getroffen und ich glaube, sie hat die Musik auch genossen.
Ich möchte heute gern mit dir über ein Thema reden, das mich schon lange beschäftigt, nämlich was ist, musikalisch gesehen, für dich der Klang Englands? Du hast ja in Großbritannien, Deutschland und Italien gewirkt. Fühlst du dich musikalisch eigentlich eher britisch oder europäisch?
Ich fühle selbst mehr europäisch, würde ich sagen. Aber manche Kritiker schreiben, dass meine Musik sehr englisch ist. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß, ich bin beeinflusst von Benjamin Britten zum Beispiel, vielleicht auch Vaughan Williams ab und zu. Aber trotzdem, es ist sehr schwer zu wissen, was ein englischer Klang eigentlich ist.
Wollen wir doch mal kurz reinhören, wie Vaughan Williams klingt. Deine Filmmusik ist ja sehr groß und emotional. Könnte man sagen, du bist ein Vaughan Williams 2.0, quasi mit Hollywood-Update?
Ja, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht. Aber es ist ganz interessant zu überlegen. Vaughan Williams hat einen besonderen englischen Klang. Und man hört, besonders in den pastoralen Kompositionen von Vaughan Williams, eine Atmosphäre von England, das man findet nicht in anderen Komponisten. Zum Beispiel Thomas Tallis Fantasia für Streichorchester. Es ist so beliebt von Engländern, da es hat ein sehr starkes Echo von Stimmung von England.
Derselbe trifft ja auch auf Edward Elgar zu. Im Hintergrund hören wir ihn gleich nochmal. Elgar ist ein Komponist, der bei uns Deutschen wie kein anderer für England steht. Wir lieben seine Musik, auch seine musikalische Naturverbundenheit. Du hast ja die pastorale Tradition schon genannt, Richard. Ist das für die englische Musik dieser Zeit ein besonderes Merkmal, dieses große Emotionale?
Das ist nur ein Teil davon. Ganz oft ist der Elgar nicht richtig verstanden. Und wenn Musikliebhaber hören Elgar oder sprechen von ihm, sie sagen, oh ja, Pomp and Circumstance, diese Musik für Processions und English Empire und dann. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Der Elgar war katholisch. Und es war sehr schwer für Elgar, einen richtigen Beruf zu bauen. Und seine Symphonie zum Beispiel sind gar nicht mit Pomp and Circumstance zu tun. Sie sind ganz von Wagner beeinflusst und er hatte eine ganz neue britische symphonische Tradition. Seine Hauptwerke sind die zwei Symphonien Introduction und Allegro für Streichorchester, wunderbare Stücke und natürlich die Chorwerke sind sehr, sehr berühmt. Enigma Variations, das ist sein berühmtestes Werk.
Richard, wenn du nur den Klang Englands beschreiben müsstest, was ist das? Wie klingt der Klang Englands heute? Mit der Vergangenheit, aber auch mit den Beatles.
Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich von Britpop. Das stammt aus dem riesigen Erfolg von nicht nur den Beatles, sondern Rolling Stones und natürlich Pink Floyd und andere Popgroups. Und ich weiß nicht warum, es gibt so eine Tradition von Neuigkeit und originale Komposition in englischer Popmusik. Natürlich waren die Beatles beeinflusst von Elvis Presley und Chuck Berry und andere, aber es gibt eine besondere Liebe von zum Beispiel Beatles. Sie haben englische Themas genommen mit zum Beispiel Eleanor Rigby. Das könnte nur ein englisches Lied sein.
Interessant, dass du das sagst. Ich habe oft gedacht, dass die Beatles so nur in England entstehen konnten, mit starken Harmonien, mit Emotionalität und so weiter. Hängt das auch mit einer Tradition zusammen, wie sie ein damals noch junger Paul McCartney erlebt hatte?
Ja, interessante Frage. Und ich weiß, dass die Beatles haben in Hamburg gearbeitet, in einem Club. Und sie haben ihre 10.000 Stunden als Übung gemacht, bevor sie sehr berühmt waren.
Die berühmte Zahl 10.000, alles muss man 10.000 Mal machen, sagen Wissenschaftler, damit man es kann.
Genau, so ist es, ja. Der Beatles-Klang war nicht über Nacht, das war nicht nur eine englische Sache, das war auch ein Resultat von ihrer Erfahrung in Deutschland.
Jetzt wollen wir doch erstmal reinhören, wie Filmmusik von dir klingt. Einer meiner Lieblingsfilme mit deiner Musik ist der große BBC-Mehrteiler Fingersmith aus dem Jahr 2005.
Thank you.
Richard, ein anderer Komponist, den wir Deutschen für einen wichtigen Meilenstein der englischen Musik halten, ist Georg Friedrich Händel. Sieht man das in England auch noch so?
Ja, in englischen klassischen Musik, Händel ist ein Gott. Natürlich, er ist unser J.S. Bach, aber eigentlich war Händel deutsch. Aber er hat seine Karriere in London gebaut, er hat den Messias hier geschrieben. Und was interessant ist, dass nach Purcell und Händel, es war überhaupt nichts Wichtiges von englischen Komponisten bis Elgar. Und es war nur Anfang des 20. Jahrhunderts, Elgar und dann Vaughan Williams und nach ihm Benjamin Britten. Es war ein Renaissance in englisches klassischer Musik. Ab in dem 1900 war nur Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Wagner gespielt, aber kein richtiger englischer Meister.
Übrigens, weißt du, dass Händel zweimal den Versuch machte, Bach kennenzulernen? Und beide Male wurde abgewiesen. Beim zweiten Mal lag Bach schon krank im Zimmer und der Sohn hat gesagt, nee, er will ich nicht sehen. Und so sind die beiden sich nie begegnet.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Aber Händel war auch ein sehr guter Geschäftsmann. Und er wusste, dass nach einer Weile seine Opern, seine italienische Oper, war nicht ganz so popular. Und deswegen hat er diese Inspiration von Oratorium zu komponieren, wie das Messias, Israel in Egypt und sehr, sehr viel mehr. Und das hat nicht so viel gekostet. Natürlich ohne Kostüme und Bühne. Und diese Chorwerke könnten überall in England und in Europa aufgeführt sein.
Hast du eigentlich mal die Beatles kennengelernt?
Ich habe Paul McCartney ein paar Mal getroffen. Nicht offiziell, es war einmal in einem Restaurant und ich war mit Freunden, wir haben ihn erkannt und er war sehr freundlich. Natürlich ist er gewohnt, Leute, die ihn erkennen. Und wir haben geplaudert über allerlei Sachen. Wir haben 10, 15 Minuten gesprochen und er war sehr freundlich, kein Diva. Kennst du diese wunderbare Geschichte, wie Yesterday komponiert wurde? Sehr oft haben die Beatles, sie hatten eine Melodie, aber sie hatten keine Ahnung von Wörtern. Und so, dass sie könnten etwas drauf schreiben, sie haben Unsinnwörter gegeben für eine Melodie. Und Yesterday hat Leben angefangen mit Scrambled Eggs, Oh my darling, how I love your legs. Und dann Yesterday, all my troubles seem so far away. War das Resultat.
Du bist ja oft in Deutschland. Wie siehst du denn heute die deutschen Orchester? Ich meine, da hat sich ja in letzter Zeit viel getan. In Berlin hat sich einiges geändert. Hier in München haben wir beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks den tollen Sir Simon Rattle. Wie stehen wir denn da im Weltvergleich?
Ich würde sagen, dass immer noch ist Deutschland hochgelobt als Producer von die besten Orchester der Welt. Nicht nur Berlin und, wie du gesagt hast, Bayerischer Rundfunk, sondern Leipzig Gewandhausorchester. Und alle die top deutsche Orchester kommen nach London für die BBC Proms. Und jedes Jahr sind die deutschen Orchester eingeladen, da sie sind die beste in der Welt.
Sir Simon Rattle hat ja im letzten Jahr ein ganz interessantes Experiment gemacht. Weiß nicht, ob du davon gehört hast. Er ist durch Bayern gefahren und hat sich ganz viele bayerische Blasorchester angehört. Man hat das sehr ernsthaft getan. Es gab auch einen Film darüber. Und dann hat er die Besten irgendwann zusammengeführt zu einem großen Orchester, wo bayerische Blasmusik große Musiktitel gespielt haben. Ich fand, das war eine tolle Idee.
Ja, er hat so eine wunderbare Imagination, ein Geist und er ist auch ein sehr generous person, ein, wie sagt man generous?
Generös, also
ein, yes, ja, aus seinem Mann. Und er will,
ja, Mann.
Er gibt so viel für Bildung, für Kinder und junge Musiker und will immer neue Wege erforschen.
Das klingt ja fast, als würden wir über Richard Blackford sprechen. Deshalb würde ich sagen, jetzt lauschen wir doch auch mal einem deiner berühmten Chorwerke. Tja, so eindrucksvoll kann England klingen. Das war ein Ausschnitt aus deinem preisgekrönten Chorwerk Mirror of Perfection nach Texten von Franz von Assisi. Woran arbeitest du denn jetzt gerade?
Heute habe ich fast ein Neustück. Es ist ein Auftrag von 5 Champion Brass Bands, also Blechbläsinstrumenten. Ist das auch? Okay, wir haben eine wunderbare Tradition. Das ist ein Klang von England, Brass Band. Und das kommt von über 150 Jahren, diese Tradition. Und die Brass Bands sind immer 26 Leute mit Cornets und Tenorhorns und Tubas und Trombones. Und jetzt, sie sind incredible, unglaublich virtuosisch. Und sie geben Aufträge für Komponisten wie ich, neue virtuose Stücke zu komponieren. Und die Brass Bands in England haben sehr viele Wettbewerb. Und normalerweise sie spielen im Royal Albert Hall die Championships. Und sie streiten nicht miteinander, aber sie spielen gegeneinander. Und dann bekommt die Winning Band einen großen Preis mit Geld und ein Trophy, und es ist eine große Sache.
Wen es interessiert, in diesem Jahr finden die National Brass Band Championships in der Royal Albert Hall am 11. Oktober um 10 Uhr vormittags statt. Wird sicher ein spannendes, interessantes Programm. Du komponierst ja noch für ein weiteres Festival, das ich auch sehr interessant finde. Dabei geht es wieder um Chöre. Erzähl doch mal.
Ja, es heißt The Three Choirs Festival. Und die Städte von Worcester, Hereford und Gloucester, die haben alle Dürme, sehr, sehr wunderbar, uralte Dürme. Und jedes Dom hat ein Chor, 50, 60 Leute, so ungefähr. Und für 300 Jahre ein Fest hat existiert, wenn jede Stadt gibt ein Chor und sie kommen zusammen, ein Superchor zu machen mit 150, 180.
Also einmalig.
Einmalig.
Zusammen,
ja, sie kommen.
Alle Chöre zusammen.
Ja.
Aber dann gab's das ja schon zu Händels Zeit.
Genau. Und der Grund, dieses Fest angefangen hat, war, um Händels Musik aufzuführen.
Ja.
Und es gibt sehr interessante Geschichte und auch Bilder von Three Choirs Festival im 18. Jahrhundert mit einem großen Chor von 180, 200 Leute von diesem Three Choirs, entweder Hereford, Worcester oder Gloucester. Und ich hatte eine große Ehre, vor einem Monat einen Auftrag, ein neues Werk zu komponieren für dieses Fest. Es heißt The Black Lake, der Schwarze See. Und sehr viele Uraufführungen von Elgar und Vaughan Williams, der Vaughan Williams Thomas Tallis Fantasie, uraufgeführt in Three Choirs Festival, Elgar Enigma Variations und Dream of Gorontius. Immer in Three Choirs. Es ist eine wunderbare Tradition.
Das ist ja faszinierend. Und das gibt es jedes Jahr?
Jedes Jahr, aber ein verschiedener Start. So einmal in Hereford und dann nächstes Jahr Gloucester, nächstes Jahr Worcester und dann wieder Hereford. Sie tauschen, they rotate.
Richard, wie siehst du heute die internationale Filmmusik? Auch hier dominieren ja die Engländer in Hollywood, neben ein paar Deutschen. Wohin tendiert diese Musik? Wird sie immer größer? Wird sie immer, ja, teurer?
Ja, ich glaube, wir wohnen in einem Golden Age von Fernsehen mit Netflix und Amazon, Apple TV. Und natürlich gibt es sehr viel Geld für Musik, für alle Teile dieser wunderbaren Fernsehreihe. Und es gibt eine Tradition von englischen Filmkomponisten, alte Komponisten wie Benjamin Britten hat ganz viel Fernsehmusik und Filmmusik geschrieben. Und dann hat der Hans Zimmer in England gewohnt bevor er ein Superstar war, und jetzt wohnt er in Los Angeles. Harry Gregson-Williams ist jetzt ein Superstar. Und es gibt ganz viel davon. Sie fangen an immer in England, aber sie müssen nach Hollywood sie ziehen, um zu komponieren für die Hollywood-Films und Netflix-Series komponieren zu können.
Du hast ja auch für Hollywood schon gearbeitet. Du hast ein Musical in Amerika produziert.
Ja, ein Musical, und ich habe auch einen Hollywood-Film City of Joy komponiert. Nur ein Teil davon. Ich muss das mit Ennio Morricone teilen. Er hat das.
Ist ja auch nicht so ein schlimmes Schicksal.
Kein schlimm. Und als Ergebnis sind wir sehr gut befreundet geworden. Er war ein so toller Mann, so interessant. Und der Film City of Joy findet in Indien statt, in Kalkutta. Und ich musste alle die indische Musik schreiben. Und Ennio hat die Western Music geschrieben.
Ich habe ja früher immer gedacht, dass die englischen Komponisten bei Regen und Tee komponieren. Aber seit wir beide mal zusammengearbeitet haben in deinem wunderschönen Haus in Oxfordshire, damals, da haben wir zusammen mal ein Musical geschrieben. Das heißt, du hast die Musik gemacht und ich habe den Text geschrieben. Weiß ich, dass das nicht so ist und dass man auch in England oft bei strahlendem Wetter arbeitet. Und ich muss sagen, Richard, das erinnert mich an eine besonders schöne Zeit, mit dir zu arbeiten. Das hat auch mit dem wunderbaren Temperament von Richard zu tun. Dieser kluge Mann, der wirklich sich mit allen Dingen beschäftigt, der sogar gerade einen Roman geschrieben hat. Also das alles heißt ja, dass man sich als Komponist für vieles öffnet. Richard, wir freuen uns, dass du heute unser Gast warst, und ich hoffe noch auf ganz viele tolle Werke von dir. Da ist ja so viel noch in der Pipeline bei dir, und wir werden sicher bei nächster Gelegenheit wieder von dir hören. Ich danke dir sehr.
Es war wie immer eine Freude, Klaus. Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab, und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.